Ein schöneres Lied zum Anfang der Predigt können wir eigentlich gar nicht singen, dass wir den Namen des Herrn preisen. Und deswegen sind wir ja hier, für ihn, zu seiner Ehre. Und auch in dem Vertrauen darauf, dass er uns was mitgibt, dass er auch uns segnet. Ihr wisst ja, dass ich in einem Bundeswehrkrankenhaus arbeite, noch. Und ab und zu besucht uns der Generalarzt. Das ist der, bei anderen ist das der ärztliche Direktor, ist der Leiter des Krankenhauses. Oder beziehungsweise bei uns auch der Kommandeur. Wie gesagt, der Kommandeur über das komplette Krankenhaus. Und natürlich weiß der, wo alle Abteilungen sind. Und er weiß, wo unsere Station ist. Oder wenn er zu einer Stationsleitungsbesprechung kommt, das weiß er. Und trotzdem wird er in seinem Büro abgeholt. Und er wird nicht von dem Gefreiten abgeholt, der ihn dann auf die Station begleitet oder von einem Feldwebel. Nein, wenn er uns besucht, dann wird er von der Oberstärztin abgeholt, von ihr persönlich. Man erweist dem Generalarzt, dem Kommandeur, damit die Ehre, die ihm aufgrund seines Dienstgrades zusteht. Kann man drüber streiten, ist aber so. Und um einen General, um einen Feldhauptmann geht es auch heute in der Predigt. Aber es geht auch um Ungerechtigkeit, um Glaube, um Hoffnung, um eine Zumutung und um eine Überraschung. Also es geht um interessante Persönlichkeiten und die Wege Gottes und natürlich um uns. Ich lese den ersten Vers des Predigttextes, ich werde den heute etwas gestückelt lesen und wenn ich das besser könnte, hättet mir auch eine PowerPoint-Präsentation. Dann wäre ich aber noch nicht fertig und noch nicht hier. Naaman, der Herr Oberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann, vor seinem Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Naaman war erfolgreich. Er stand über dem kompletten Heer. Er hatte Zutritt zum König. Das war ja nicht selbstverständlich, dass jemand einfach so zum Königshof konnte. Aber Naaman konnte das. Er hatte einen sehr engen Kontakt zum König und war hoch angesehen am Hof. Schließlich hatte er ja maßgeblich an dem Sieg für die Feinde beigetragen. Er war also bedeutend, er war erfolgreich, er war einflussreich. Er war für seine Tapferkeit überall bekannt und die Feinde hatten Angst vor ihm. Schlichtweg in seinem Leben lief alles gut, alles perfekt. Und dafür hatte er ja auch hart gekämpft. Vielleicht dachte er manchmal, das habe ich ja auch verdient. Und dann bemerkt er eine Veränderung an seiner Haut, die ihn beunruhigt. Sie geht nicht weg und dann lässt er sie dann doch untersuchen. Und Naaman, dieser mächtige Mann, stürzt in die tiefste Krise seines Lebens. Aussatz. Und jeder wusste, was das bedeutete. Es würde ihn in die komplette soziale Isolation verbannen. Er würde zusehen können, wie nach und nach seine Gliedmaßen verfaulten und dem grausamen Tod entgegensehen. Es gab keine Salbe, keine Tinktur, die ihm helfen konnte. Er würde alles verlieren. Ich lese weiter, 2 und 3. Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt. Das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin, ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt. Dann würde dieser ihn von seinem Aussatz befreien. Man muss sich das mal vorstellen, dieses junge Mädchen, vielleicht noch nicht mal 18, fast noch ein Kind, wird entführt und verschleppt aus Israel heraus, ohne die Aussicht, je wieder nach Hause zu kommen. Da, wo sie jetzt war, war sie unbedeutend, sie war wertlos und sie war denen ausgeliefert, bei denen sie war. Sie war ein Nichts, ein Nobody. Und trotzdem wird sie für den Naaman zum Wegweiser, zum Schlüssel zur Rettung. Sie, die alles hatte in ihrem Heimatland zurücklassen müssen, hatte aber ihren Glauben an Jahwe, an den großen Gott ihrer Heimat, mitgenommen. Den konnten sie ihr nicht nehmen. Den hatte sie noch immer. Und davon erzählte sie. Und sie erzählte das der Frau des Naaman. für die sie arbeiten musste, und berichtete von Elisa, der ein Prophet Gottes war. Ich finde es erstaunlich, dass Naaman diese Chance ergriff, eine Aussage von einer Sklavin, von einem Nichts. Aber wir wissen selbst, wer todkrank ist, der greift nach jedem Strohhalm. Wie oft habe ich das im Krankenhaus erlebt, dass Menschen Dinge taten, nach Strohhalmen griffen, die einfach schon zerbrochen waren, bevor man sie ergreifen konnte. Jeder von uns weiß, wie wertvoll Gesundheit wird, wenn man mit Krankheit konfrontiert ist, sei es die eigene oder die unserer Lieben. Und das hat uns nicht nur die Corona-Zeit gezeigt. Ich lese weiter die Verse 4 und 5. Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn und sagte: So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. Da sagte der König von Aram: Geh, zieh hin, und ich will an den König von Israel einen Brief senden, dass er dich heilt. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber mit sich und 6000 Schekel Gold und 10 Wechselkleider. Naaman hat also von dem Propheten gehört, und in seiner Angst will er wirklich diese Chance wahrnehmen. Und er geht zum König, weil er muss ja aus diesem Land in ein feindliches Land. Die Bibel erzählt uns nicht, ob Naaman lange überlegt hat oder ob er sich sofort aufmachte. Das war nicht einfach. Naaman musste, wie gesagt, dazu ins feindliche Land. Und dahin zu reisen war verboten. Deshalb suchte er den König auf. Er brauchte eine Ausnahmegenehmigung. Und der König, der gab ihm diese Genehmigung. Mehr noch, er gab ihm einen Brief an den König, an den israelitischen König mit. Er schätzte Naaman und er wollte ihn nicht verlieren. Ihm war auch daran gelegen, dass er geheilt wurde. Und nun stand der Reise nichts mehr entgegen. Naaman stellte einen Tross zusammen, packte, was er brauchte an Gold und Silber, um für seine Heilung zu bezahlen, und machte sich auf. Ich lese weiter. Und er brachte den Brief zum König von Israel, und er lautete so: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreit. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da zerriss er seine Kleider und sagte: Bin ich Gott, der die Macht hat, zu töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Der König von Israel ist zutiefst erschrocken und zerreißt seine Kleider. Das ist ja ein Zeichen von entweder tiefster Trauer oder tiefster Angst in Israel gewesen. Als ob er heilen könne. Und vielleicht hat der König auch Angst bekommen. Schon wieder Krieg, denn er würde Naaman nicht heilen können. Und der feindliche König würde natürlich sagen, er will nicht, und er hätte einen Anlass zum Krieg. Wie konnte man ihn nur so provozieren? Ich kann die Verzweiflung des Königs nachvollziehen. Da kommt jemand mit einem Ansinnen, was ich absolut nicht erfüllen kann. Und er muss ja auch befürchten, dass es wirklich zum Krieg kommt. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen, und er soll erkennen, dass ein Prophet in Israel ist. Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und bade dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Denke, der König war ziemlich erleichtert, als sich der Prophet Elisa gemeldet hatte. Zum Glück war er nicht schüchtern und hat das auch gemacht. Und er schickte Naaman zu Elisa. Und das macht er auch. Der geht auch wirklich dahin und geht zu diesem Propheten, von dem er noch wo er gar nicht weiß, was da auf ihn zukommt und landet erstmal nicht mehr vor einem Schloss oder einer Burg, sondern vor einem einfachen Haus. Und dann schickt Elisa einfach einen Diener raus. Er soll sich 7-mal im Jordan baden. Fertig. So ein kleiner Exkurs, die Zahl 7 steht für Vollkommenheit. Und dieses komplette Untertauchen macht deutlich, er muss sich ganz und gar einlassen. Komplett. Er muss wirklich ganz und gar darauf eingehen. Aber Naaman reagiert ganz anders. Er wird zornig. Wir lesen weiter. Da wurde Naaman zornig und ging weg und er sagte, siehe, ich hatte mir gesagt, er wird nach draußen kommen, zu mir herauskommen und hintreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und wird seine Hand über die Stelle schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. Sind nicht Abana und Parpa, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und ging im Zorn davon. Elisa hält es noch nicht einmal für nötig, zu ihm zu kommen, ihm den mächtigen Feldherrn zu begrüßen, ihm den Respekt zu erweisen, der ihm zusteht. Das war für Naaman eine Zumutung, wenn nur ein Diener kommt. Und dann mutet er ihm auch noch zu, im Jordan unterzutauchen. Der Jordan, der mit Sicherheit nicht der sauberste Fluss war. In seiner Heimat gab es doch auch Flüsse. Was sollte das? Was sollte dieser Hokuspokus? So was Unsinniges. Und ich kann Naaman verstehen, der erwartet hat, dass man ihm die Hände auflegt. Vielleicht mit irgendwelchen Ritualen Gebete spricht. Und seine Heilung fleht. Und dann das, was denkt sich Elisa eigentlich? Weiß er nicht, was mit wem er zu tun hat? Will er ihn vor seinen Soldaten lächerlich machen? Und Heilung würde er ja so wohl kaum erwarten können. Nicht mit ihm. Naaman will wieder nach Hause. Für Naaman ist es eine Zumutung, was Elisa von ihm erwartet. Aber bei Gott gibt es keine Sonderbehandlung. Da ist es egal, ob klein oder groß, dick, dünn, schwarz, weiß, arm oder reich oder wie jetzt hier ein General oder ein Gefreiter. Das interessiert nicht. Vor Gott sind alle gleich. Naaman muss nur gehorsam sein. Und ich glaube, das ist es auch, dieses Gehorsamsein. Dieses nur ist wahrscheinlich das Schwerste, was Naaman tun muss. Denn die Anweisung an ihn ist eigentlich ganz einfach und konkret. Aber er muss gehorsam sein und er muss es tun, obwohl es dem widerspricht, was er will und was er erwartet hat. Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein. Die Freunde hatten recht oder seine Diener. Gut, wenn man solche Freunde hat. Wie gesagt, hier sind es die Bediensteten. Aber sie scheinen doch so mit Naaman verbunden, dass er ihnen nicht egal ist. Und sie ermutigen, mach doch, du hast doch nichts zu verlieren. Mehr als dass du reinkommst und kommst ungeheilt wieder raus, kann dir doch gar nicht passieren. Mach es doch, es ist doch einfach. Wenn du, wer weiß, was tun müsstest, was Schweres, würdest du es doch tun, weil es, sie werden das nicht gesagt haben, aber weil es ihm entsprochen hätte. Dem, was er erwartet. Und Naaman überwindet seinen Stolz und tut, was Elisa ihm aufgetragen hat. Ich lese weiter. Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines kleinen Jungen und er wurde rein. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er kam und trat vor ihn und sagte, siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, als nur in Israel. Für Naaman eine Geschichte mit Happy End, aber auch eine Geschichte, die uns einiges zu sagen hat. Unschuldigen Menschen passieren schlimme Dinge. frommen Menschen passieren auch schlimme Dinge. So wie dieses Mädchen verschleppt wurde, so sehen wir täglich und erleben das auch. Krankheit, Katastrophen, Kriege, Gewalt. Auch Unschuldige und auch fromme, gläubige Menschen sind davor nicht gefeit. Und ganz gleich, in welcher Situation du gerade bist, Gott sieht dich. So wie er dieses namenlose Mädchen gesehen hat und gebraucht hat, die Naaman zum Segen wird. Die, obwohl sie alles verloren hat, Glaube und Hoffnung in ihrem Herzen bewahrt. Und davon spricht, als es an der Zeit ist. Und da müssen wir uns fragen lassen, sind wir bereit, die Situation, in der wir leben, anzunehmen? Und bereit, von unserem Glauben Zeugnis zu geben, von Jesus zu sprechen? Vielleicht auch zu dem oder in den Situationen, wo es wirklich schwer ist. Drittens, Naaman, der überhaupt nichts mit Gott zu tun gehabt hat, wird von Gott geheilt. Und wir dürfen uns wirklich bewusst machen, nicht nur die Frommen profitieren von Gottes Güte. Gott liebt unseren Nachbarn, unseren Chef, und das kam ja auch ganz gut im Gebet in eurer Zwiesprache mit Gott raus, ganz genauso wie dich. Und selbst dann, wenn er dir das Leben schwer macht, er liebt den Feind ganz genauso. Er liebt den Angreifer im Krieg ganz genauso wie den Angegriffenen. Wir müssen uns das manchmal wirklich bewusst machen. Das entschuldigt nicht die Tat. Aber sehen wir den Menschen mit Gottes Augen. Gott wollte Naaman segnen, aber eben nicht so, wie das dessen Vorstellung entsprach. Habt ihr schon mal in eurem Leben erfahren oder erfahrt es vielleicht gerade jetzt, dass Gott ganz anders wirkt, wie er es für euch vorgestellt hat? Ich schon. Und Gott geht uns manchmal mit uns Wege, die ganz anders sind als die Wege, die wir gehen müssen. Und oft denke ich, im Vaterunser ist diese Aussage, dein Wille geschehe, manchmal die schwerste Aussage überhaupt. Der entspricht nämlich nicht immer meinem. Aber Naaman musste Gehorsam üben. Erst als er gehorsam war, wurde er geheilt. Und das gilt auch für uns, gehorsam sein. Wenn wir bereit sind, Gott gehorsam zu sein, kann sein Segen fließen. Naaman musste in den Jordan und musste dort eintauchen, obwohl es in seinem Land viel saubere Flüsse gab. Denke da, dass es viele Glaubensgemeinschaften, viele Religionen gibt, die uns mehr ansprechen, in denen man selbst vielleicht selbstbestimmter sein kann. Ich kenne mich nicht so mit allen anderen Religionen aus, die sich vielleicht schöner anmuten mit Meditation und das schon mal mit Steinchen und dies und jenes. Aber Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Vielleicht mögen Menschen lieber an der Oberfläche bleiben. Aber bei Gott gibt es nur ein ganz oder gar nicht. So wie Jesus gesagt hat, folge mir nach. Lass alles zurück. Ein ganz oder gar nicht. Naaman wurde in das Eintauchen in den Jordan geheilt. Der Weg zu Gott geht durch das Blut Jesu Christi. Geht nur mit dem Kreuz. Naaman empfand das als Zumutung. Und wir? Mir sagte mal jemand, mit dem ich über den Glauben sprach, wieso soll ich mich so als Sünder sehen? So schlecht bin ich doch gar nicht. Wieso soll ich demütig und voller Reue mein Leben vor Gott bringen, an dieses Kreuz? Ich tue viel Gutes. Ich gehe ab und zu in die Kirche. Mir sind andere nicht egal. Ich spende auch. Gott kann mit mir zufrieden sein. Das Kreuz ist für viele Menschen eine Zumutung. Aber nur da findet Vergebung statt. Nur da wird der Weg zu Gott gebahnt und da geben wir uns hin. Und das ist auch die Botschaft, die wir weitererzählen dürfen und sollen, die wir in unserem Herzen bewahren sollen. Jesus Christus und sonst niemand kann die Rettung bringen. Auf der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir gerettet werden. Und so steht es auch in der Apostelgeschichte. Und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Amen.